herzlich willkommen bei dem Podcast Bühne des Lebens. Mein Name ist Birgit Bialke. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Coach und Mentorin für die Themen Selbstliebe, Selbstfürsorge, Beziehungen jeglicher Art mit Hilfe von Aufstellungsarbeit, Jugenddesign und meinem ganzen Dasein. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ihr Lieben, nachdem ich ja jetzt die letzten Wochen viel über die hermetischen Gesetze und so gesprochen habe und meine letzte Podcast-Folge war ja auch ein bisschen länger, möchte ich euch heute nochmal etwas zu meiner eigenen Biografie erzählen. Und zwar möchte ich euch zeigen, dass man, also ich bin ja durch wirklich richtig tiefe Täler in meinem Leben gegangen. Und trotz allem sitze ich heute hier und bin in mir selber zu Hause und in der Lage, diesen Podcast für euch aufzunehmen und auch viele Menschen in ihrem Dasein zu begleiten mit den Dingen, die ich so in meiner Praxis anbiete. Und das mache ich nicht nur, weil ich das gelernt habe, sondern ich mache halt ganz, ganz viel aus dem, was mich das Leben unterrichtet hat. Und dann fange ich doch mal an. Ich bin ein Kind der 60er, also ich bin 1964 in Dortmund geboren als erstgeborene Tochter meiner Eltern und habe dann noch zwei jüngere Schwestern bekommen, 1967 und 69. Für die jungen Leute sind das jetzt auch schon alte Leute, aber das sind halt meine jüngeren Schwestern. Und ich bin in einer, bin viel in der Welt rumgekommen, weil mein Papa ja auf Montage gewesen ist. So habe ich mal in Afrika gewohnt oder in Holland oder in Spanien und so weiter und so fort. Und ich kann euch sagen, als Kind war ich schon ein Hansdampf in allen Gassen. Ich war ein sehr unruhiges Kind. Ich habe viel Ärger in der Schule gehabt, habe diverse Einträge in meinem Klassenbuch gehabt und Tadel geerntet. Und ach, wirklich, also ich glaube, dass sie gar nicht in der Lage gewesen sind, mich so richtig zu führen. Und dann, glaube ich, war ich auch wirklich anstrengend für die Lehrerinnen und Lehrer, die ich da so hatte. Und ganz besonders in der Grundschule. Und was ich damals gemacht habe, schon sehr, sehr schnell war, ich bin halt immer losgelaufen für Gerechtigkeit. Und ob das jemand hören wollte oder nicht, ich stand ganz vorne. Ich hatte ja einen Schulkollegen, über den habe ich vor vielen Podcast-Folgen schon mal erzählt. Das war ein Junge, der gestottert hat und der wurde halt von meiner Grundschullehrerin immer an den Ohren gezogen oder halt geschlagen. Das war ja damals noch so üblich. Und das konnte ich nicht aushalten. Ich habe oft neben ihm gesessen. Und was ich da halt auch schon halt schwierig fand, war Ungerechtigkeiten auszuhalten oder eben nichts tun zu können. Also diese Hilflosigkeit. Und ich habe dann halt immer handeln wollen. Selbst dann, wenn es nicht meine Angelegenheit war. Und das kann ich euch sagen, das war ein langes, langes Learning in meinem Leben. Das ging ja bis noch letztes Jahr, dass ich nicht immer nach vorne rennen muss, wenn ich denke, da ist etwas ungerecht und nicht einfach ungefragt versuche, Systeme zu verändern, wenn man mich doch gar nicht so wirklich drum bittet. Oder ich so lange erzähle, wie wichtig das doch ist, bis die anderen, glaube ich, genervt sagen, ja, dann kümmere dich mal. Aber dann habe ich ja trotzdem nicht das herzliche Einverständnis gehabt. Und das war einer der großen Lernaufgaben, die ich lernen durfte. Wieso erzähle ich dir das? Ich möchte dir ja erzählen, wie ich mal gewesen bin und wie ich immer noch bin und was ich aber gelernt habe. Also ich habe sowohl gelernt, wie ich es machen kann, damit es richtig schief läuft, und ich habe auch gelernt, was ich tun kann, damit es Ruhe in mein eigenes Leben kommt oder ich viel, viel mehr mit meinem eigenen Potenzial verbunden bin. Und das ist ja das, was ich dir, die du mir zuhörst oder der, dem du mir zuhörst, von ganzem Herzen wünsche. Ich habe dann, bin dann mit 13 Jahren ungefähr, habe ich ja angefangen, mich mit Diäten zu beschäftigen. Und das war halt auch eine, sag ich mal so, eine etwas sehr selbstzerstörerische Art, auf mich aufmerksam zu machen. Ich wollte, dass Frieden einkehrt in meinem Elternhaus, aber auch dafür war ich nicht verantwortlich. Und dann habe ich halt diese Krankheit bekommen, aus vielen verschiedenen Gründen, die Anorexie, und habe dann gedacht, okay, wenn das jetzt hier keiner sieht, dann mache ich mich halt kaputt. Und darin war ich richtig gut. Also nicht so gut, dass ich gestorben bin, weil ich bin ja jetzt hier und kann den Podcast machen und freue mich auch meines Lebens. Aber ich habe das schon sehr hart durchgezogen. Und ich kann euch sagen, wenn wir sehenden Auges sehr bewusst in die Selbstzerstörung laufen, hat das kein gutes Ergebnis. Ich wusste, dass es nicht gut für mich ist, wenn ich nichts esse. Ich wusste, dass es nicht gut für mich ist, wenn ich 38 Kilo wiege. Aber ich kam aus dieser Schleife nicht raus, weil mein Antrieb ja damals zuerst war, ich möchte, dass es endlich aufhört. Ich möchte, dass endlich Frieden ist. Und wenn schon kein Frieden ist, indem ich irgendwas tue, dann mache ich es halt gegen mich. Vielleicht gibt es dann Frieden. Blöde Strategie, hat nicht funktioniert. Den Frieden, den ich mir gewünscht habe, hat so nicht gegeben. Und ich musste ja dann irgendwann für mich eine andere Entscheidung treffen. Entweder hätte ich so weitergemacht, dann würde ich halt heute nicht hier sitzen. Oder eben die Entscheidung, die ich ja dann getroffen habe, war Ja zum Leben. Und was mir auch noch wichtig ist, euch zu sagen, ich war von Anbeginn der Zeit, als meine kleine Schwester, meine mittlere Schwester geboren ist, ein eifersüchtiges Menschenkind. Und ich habe immer versucht, jemand noch ein bisschen anders zu sein, als ich eigentlich gewesen bin. Ich weiß, dass ich bewusst schon da in dem Vergleich mit meiner kleinen Schwester gegangen ist. Als Baby, da war sie halt zuckersüß, ich war ja schon 3. Vielleicht war ich nicht mehr ganz so zuckersüß oder habe mich zumindest nicht mehr so empfunden oder habe ja auch gedacht, jetzt hat sie die Aufmerksamkeit und ich nicht. Und als sie dann größer wurde, hat man halt ziemlich schnell gesehen, dass sie dieses malerisch-künstlerisches Talent aus meiner väterlichen Linie hat, was ich halt nicht geerbt habe. Und darauf war ich einfach richtig eifersüchtig. Ich habe das dann auch versucht, aber war schnell festgestellt, ich kann nicht malen. Und meine Leidenschaft ist ja, auf die Bühne zu gehen, weil das weiß ich, Schauspielern kann ich. Aber das war für mich nie so wertvoll wie die Kunst meiner Schwester. Also, ich bin früh in Konkurrenz gegangen und ich bin viele, viele weitere Jahre und Jahrzehnte nicht nur mit meiner Schwester in Konkurrenz gegangen, sondern mit allen möglichen Menschen, vor allen Dingen ja bevorzugsweise Frauen, die vermeintlich schöner waren als ich, klüger waren als ich, talentierter waren als ich. War so. War auch eine Lernzeit. Aus dieser Eifersucht oder diesem mangelnden, ich bin nicht, oder das Gefühl, ich bin nicht wichtig, das war ja nicht im Mangel, sondern ganz im Gegenteil, das war ja sehr in der Fülle. Und ich glaube, das hat mich dann dazu bewegt, meine Beziehung zu führen und eben, dass ich ja immer Frieden mir gewünscht habe und es natürlich ganz anders machen wollte, als es meine Eltern gemacht haben, ohne dass das jetzt ein Vorwurf sein soll. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, wenn sie eine vielleicht schwierigere Kindheit hatten, dass sie sich dann vornehmen und wünschen, dass sie es alles besser machen, als es die Eltern gemacht haben. Und auch da Hose runter und ganz ehrlich, funktioniert halt auch nicht wirklich. Wir können Dinge verändern, natürlich können wir das, wir können andere Entscheidungen treffen und wir können auch aus Familiensystemen und Mustern aussteigen, das können wir auf jeden Fall. Nur manche Dinge wiederholen sich halt trotzdem. Und ich glaube, aus diesem ganzen, ich bin sehr temperamentvoll, ich wollte Menschen missionieren und überzeugen, war ich in der Zeit ab meinem 19. Lebensjahr recht rastlos und ruhelos und habe immer, also ich fand mich so ein bisschen wie auf der Jagd nach dem idealen Partner. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte da 100.000 Freunde gehabt, das hatte ich eben nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe 4 Männer in meinem Leben gehabt, die wirklich wichtig und ausschlaggebend sind. Mehr nicht, das war alles, aber der innere Antrieb, den ich hatte, der war halt wirklich wie getrieben. Ich wollte jetzt endlich alles friedvoll haben. Genau, daraufhin sind 2 Ehen entstanden. Die eine war ja nur recht kurz, weil mein Wunsch nach Familie auch ganz groß gewesen ist. Und was ich halt mitgeschleppt habe und ich glaube, was auch dazu beigetragen hat, dass ich diese Erfahrung halt gemacht habe, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht funktioniert hat, aber ein weiterer Beitrag oder die Fehlermeldung, die dann zu den Ergebnissen, die ich dann hatte, geführt haben, war, dass ich mich nach wie vor als wertlos empfunden habe und mich ständig weiterhin mit anderen Menschen verglichen habe. Und aus dieser Wertlosigkeit heraus, aus diesem Gefühl, habe ich mich an manchen Punkten klein gemacht und bin an anderen Punkten wiederum in Konkurrenz gegangen. Und wenn ich in meinen Partnerschaften mich sowohl als wertlos empfinde, als aber auch in Konkurrenz mit meinem Partner zu gehen, ist das keine gute Basis für eine gute Beziehung. Und ich war halt noch echt jung und echt unerfahren. Mit ungefähr dem Alter von 38 habe ich das Ganze dann auf die Spitze getrieben und habe ja dann das absolute Chaos erzeugt, indem ich mich von meinem damaligen Mann getrennt habe und hier nach Niedersachsen gezogen bin und das halt zuallererst ohne meine 4 Kinder. Und auch diese Fehlermeldung kam aus dem Gefühl heraus, ich bin austauschbar, ich bin nichts wert, ich passe unter jede Teppichkante und so richtig habe ich keine Wurzeln. Also natürlich habe ich Eltern und die lieben mich auch, das weiß ich ja, oder mein Papa ist ja schon gestorben. Dennoch war ich plötzlich, als ich dann hier hingezogen bin, wirklich wurzellos. Ich kannte hier niemanden, bis auf meinen Partner, den ich ja dann kennengelernt habe. Ich hatte keine Arbeit, ich hatte durfte meiner Praxis wieder neu anfangen und ich hatte meine Kinder nicht. Und das war das allergrößte Learning, was ich hatte. Also neben meiner eigenen Herkunftsfamilie, wo ich ja auch eine Menge gelernt habe, erstmal wie ich halt nicht zu sein habe und dann durch das Zerstörerische, was ich dann nochmal an den Tag gelegt habe, also ich war ja dann nicht mehr magersüchtig, aber ich habe halt Entscheidungen getroffen, die eine ganz große Tragweite hatten für die beteiligten Menschen. Also sowohl für mich natürlich, als aber auch für meine Kinder. Und die nächsten Jahre waren geprägt von Kämpfen, 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 Anwälte, Gerichte, unfassbar viel Streitereien, Rechtfertigung, mich selber finden wollen. Da entstand auch langsam oder noch mehr das Bedürfnis, dass ich wissen wollte, wer bin ich denn eigentlich? Und ich habe doch irgendwas in mir, was nach draußen möchte, aber ich konnte es nicht benennen. Ich bin da nicht dran gekommen, ganz, ganz lange nicht. Und ich fühlte mich wieder im Machtkampf und wieder mit einem Partner. Und was ganz schlimm gewesen ist, womit ich, glaube ich, mich selber super geschädigt habe, und das habe ich in der Magersucht getan, und das habe ich vielleicht auch in meinen Ehen getan und da sicherlich auch und dann aber auch in der letzten Beziehung. Ich war übergefüllt mit Schuldgefühlen, weil ich ja meine Kinder nicht mitgenommen habe sofort, weil ich nicht genug gekämpft habe, weil ich danach so viel gekämpft habe und irgendwie mehr im Kampfmodus gewesen bin als in der Entspannung. Also wenn man das so richtig, ich glaube ja nicht, dass wir unser Leben so richtig versauen können, in Anführungsstrichen, aber ich habe es mir super schwer gemacht, weil ich so lange Zeit nicht im Frieden mit mir war und auch nicht im Frieden mit meiner eigenen Biografie. Und an dieser Stelle, wenn du nicht das hast, was du gerne hättest, dann frag dich doch mal, wo bist du denn nicht im Frieden mit dir selber und nicht im Frieden mit deiner eigenen Biografie? Und es hat viele Seminare gebraucht und viele Meditationen und viele Bücher, die ich durchgearbeitet habe und Gespräche mit Coaches, dass ich irgendwann endlich dabei war zu sagen, ich vergebe mir. Ich vergebe mir das, was ich getan habe und ich komme in den Frieden. Und ich glaube, dass es manchmal immer noch schwierig ist. Ja, wichtig. Ich habe am Mittwoch in eine Podcast-Folge von der Laura Marlina Salda reingehört, die 7 Tools zum Unglücklichsein. Und ich hatte diese Idee auch schon mal, so einen Podcast aufzunehmen, wie du auf jeden Fall unglücklich bleiben kannst. Aber ich glaube, das mache ich jetzt an anderer Stelle, sonst sieht es doch sehr kopiert aus. Das hat mich aber dazu bewogen, euch von meinen, in Anführungsstrichen, Fehlermeldungen zu erzählen, weil ich glaube, ich bin ja nicht die Einzige mit diesen Meldungen oder diesen Fehlern oder Fehlermeldungen und Erfahrungen. Wir sind viele. Und wer weiß, wie viele von uns sich nach wie vor selber dafür verurteilen und dann im Leben auch keinen Schritt weiterkommen. Als ich dann im Alter von ungefähr 55 die Entscheidung getroffen habe, also eigentlich begann das schon mit 50 und glaube, das ist wirklich dem Wunder der Wechseljahre zuzusprechen, weil wir dann an so einen Punkt kommen, an dem wir uns überlegen, was machen wir mit dem Rest unseres Lebens und passt das, was wir tun, immer noch zu uns? Und da passte manches halt nicht mehr und das ist dann auch durch einen Paukenschlag ganz anders geworden. Bei mir sind irgendwie in meinem Leben die Veränderungen immer radikal und ratzfatz. Also ich halte lange fest, aber wenn es dann soweit ist, dann macht das irgendwie Rumpel die Pumpel und dann ist alles anders. Und ich habe dann ungefähr mit 58, du lieber Himmel, ungefähr mit, 55, 54 hat das angefangen, dass ich auf Neustart gedrückt habe. Ja, eigentlich war es so richtig 2019. Und ich habe damals, bin ich ja viel durch Deutschland gefahren, habe mir diverse Speaker angeguckt, wie zum Beispiel Tobi Beck oder Laura Merlina Seiler, Baha Yilmaz, Robert Gladitz. Also ich habe ganz, ganz viele gesehen, war in dem Jahr extrem viel unterwegs und habe noch mehr, ich beschäftige mich schon immer mit mir selber, aber da habe ich mich nochmal auf einer ganz anderen und anderen Ebene mit mir beschäftigt und da hat tatsächlich der Schalter umgelegt und ich habe dann ja sagen können, ich bin mit mir zu Hause. Heißt, um dahin zu kommen, wo du hin willst, ist es wirklich dienlich, dir Begleitung an die Seite zu holen. Also ich habe ja immer jemanden, der mich begleitet. Meine Freundin begleitet mich ja schon bald 30 Jahre lang und wir gehen diesen Weg gemeinsam und das ist halt wie ein gutes Training. So, und ich brauche den Spiegel, um mich reflektieren zu können. Ich kann das auch für mich alleine, aber in manchen Punkten, wo es dann, da stehe auch ich mir selbst auf dem Schlauch und da brauche ich halt Mentoren und Coaches, die mir den Spiegel hinhalten und die sagen, guck doch mal und sieh doch mal von der anderen Seite und woran erinnert dich das? Das, was ich ja mit vielen Menschen auch mache. Und was mir dann immer wieder tatsächlich einen Entwicklungsschub gegeben hat, ist, dass ich aus meiner eigenen Komfortzone wirklich ausgestiegen bin. Ich lebe alleine. Ich habe mich getraut, diesen Podcast aufzunehmen. Und dann kam halt auch noch Human Design in mein Leben, was dann nochmal so ein richtiger Booster geworden ist, weil ich dadurch ja nochmal viel, viel mehr über mich selber kennengelernt habe. Und heute weiß, es ist ein gigantisch schönes Tool, mit sich selber verbunden zu sein, wenn ich Human Design erlebe. Nicht nur ein Reading, in dem ich den Menschen etwas erzähle von dem, wie sie sind, sondern einen lebendigen Austausch im Human Design Mandala, was ich ja hier zu Hause habe. Und so Human Design Readings zu geben, Entschuldigung, macht mir unfassbar viel Spaß und geht richtig tief und glaube schon, dass es wirklich in den Menschen eine Veränderung anstößt, weil sie dann wieder sie selber sind. Und das ist das Ziel unseres Lebens, dass wir immer mehr dahin kommen, wieder wir selber zu sein. Wir sind es als ganz, ganz kleine Kinder, aber dann kommt das Leben dazu, beziehungsweise die Eltern, die Gesellschaft, die Schule, die Großeltern, wer uns da nicht so alles prägt. Und die ganzen Familienmuster und von denen befreien wir uns ja dann, wenn wir diesen Weg bewusst einschlagen im Laufe des Lebens, um dann am Ende oder zu einer gewissen Zeit zu sagen, das bin ich und das bin ich mir wert oder so, ja doch, das bin ich mir wert, das hier bin ich zu Hause in mir, das ist meine Superpower, das ist meine größte Stärke, sei es, dass ich ein wahrnehmender Mensch bin, der ganz, ganz viel aufnehmen kann. Ich bin eine manifestierende Generatorin mit viel Kraft, aber ich bin eben auch ein wahrnehmendes Menschenkind, so, aber ich bin natürlich keine Projektorin. Nur, also nochmal, mein Herz schlägt fürs Human Design und auch für die Aufstellungsarbeit und das kann ich euch nur ans Herz legen. Und es ist Montag, der 13. ab März, wenn dieser Podcast rausgeht und vielleicht hast du ja Lust, dich noch bei mir zu melden für den kostenlosen Infoabend hier vor Ort. Bist herzlich eingeladen, wenn du hier in der Nähe wohnst und Lust hast, vorbeizukommen. Komm einfach, guck dir das Mandala an, ich erzähle dir was da oder euch darüber. Ihr könnt euch einmal reinstellen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das ist. So wird Human Design lebendig und ich glaube, so darf Human Design von mir aus in die Welt gehen und dazu beitragen, dass ihr ein wirklich schönes Leben habt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Start in diese Woche. Alles Liebe, danke fürs Zuhören, lasst es euch gut gehen, eure Birgit.